Im Blick auf unser heutiges Thema kommt mir das Lied einer amerikanischen Sängerin, Amy Grant, in den Sinn, das mich vor Jahren schon sehr bewegt hat und diesmal einfach wieder passt. Sie singt davon, dass sie als Frau, junge Frau damals, sicherlich nicht der Traum von vielen Eltern ist, so als Tochter. Aber sie wünscht sich, dass eines von ihr gesagt werden kann, dass sie die Augen ihres Vaters hat. Damit will sie ja etwas anderes oder noch Stärkeres sagen, als nur, dass sie optisch die Augen ihres Vaters hat, weil sie die vielleicht so schön findet, ihres leiblichen Vaters. Sie möchte gerne, dass Menschen entdecken können, wer ihr Vater ist, nämlich der Vater im Himmel. Die Augen sind ja ein Ausdrucksmittel dafür, was uns bewegt. Das merken wir in dieser Zeit im Besonderen. Eigentlich sind sie ja vor allem im Blick dafür, wie wir so die Welt und andere Menschen wahrnehmen. Aber vor einiger Zeit, also vor ein paar Tagen eigentlich sogar, ist mir das besonders deutlich geworden, als wir auf Anregung unserer Pröbstin auf dem Ratzeburger Marktplatz bzw. vor dem Petri-Forum als Pastoren standen und zur Verfügung stehen wollten, um für die Weihnachtsgottesdienste einzuladen, die ja nun leider ausgefallen sind, fast alle, und auch um ansprechbar zu sein für die Menschen. Und während wir da so standen und mit den Leuten sprachen und als wir gerade mal ein bisschen Ruhe hatten, sagte ich dann, es ist doch wirklich schade, dass die Menschen nicht mal sehen, wie man sie anlächelt, wenn man diese Maske aufhaben muss. Und da sagte dann einer der Pastoren, bei dir sieht man ja wenigstens an den Augen, dass du lächelst. Das fand ich interessant. Da wurde mir das erst richtig bewusst, dass die Augen ja nicht nur Wahrnehmungsorgan, sondern auch Ausdrucksmittel sind. Genau davon sprach wahrscheinlich Amy Grant in ihrem Lied. Und diese Verbindung hat mich gerade zum Titel dieser Predigt geführt, die ich überschreibe mit »Die Augen des Vaters«. Die Augen des Vaters. Grundlage für die Predigt ist die sogenannte Jahreslosung, ein Jahresmotto, das in jedem Jahr viele Christen für sich selbst so aufs Herz nehmen, um sich im Laufe des Jahres damit zu beschäftigen. Es wird immer ausgelost von der Ökumenischen Gesellschaft für Bibellesen und lautet in diesem Jahr aus dem Lukasevangelium, Kapitel 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel, wird nicht gesagt, aber ist gemeint, barmherzig ist. Ich möchte in zwei Punkten ausführen, worum es meiner Ansicht nach bei diesem bedeutenden Satz geht. Erstens, Barmherzigkeit ist Herzenssache. Zweitens, Barmherzigkeit ist Familiensache. Barmherzigkeit ist Herzenssache. Dieses Wort Barmherzigkeit im Deutschen kann man sehr schön auseinandernehmen, um zu gucken, was es eigentlich bedeutet und trifft damit auch ganz viel, was es auch in den Ursprachen bedeutet. Wenn man das B am Anfang wegnimmt, bleibt Arm und Herz und dann die Ichkeit als Substantivierung oder beziehungsweise ja als Substantivierung des ganzen Wortes. Also es steckt drin, Arm und Herz. Barmherzigkeit ist Herzenssache. Es geht also darum, dass man ein Herz für Arme hat. Für Menschen, die etwas nicht haben, was man vielleicht bräuchte, was man haben sollte, was man gerne hätte. Und ein Herz für Arme bedeutet, ich lasse andere Menschen mein Herz finden. Ich gewähre ihnen Zugang zu meinem Herzen. Ich lasse mich davon bewegen, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt. Nun muss man das Ganze ja im Zusammenhang in der Bibel gucken. Die Worte stammen oder dieser Satz stammt aus der sogenannten Feldpredigt. Ein Text, der vergleichbar, aber nicht identisch ist mit dem aus der sogenannten Bergpredigt, den wir ja vor einige Zeit lang betrachtet haben. Und hier ist der Zusammenhang einmal das Thema Richten, also ein Verurteilen, das endgültige Urteil sprechen. Da hat uns Jesus nahegelegt, das tu nicht, denn du bist nicht der endgültige Richter. Richtet nicht, sagt Jesus. Und dann geht es darum, dass wir vergeben, also anderen die Schuld nicht vorhalten, sie nicht aufsparen, um sie im richtigen Moment wieder herauszuholen und ihnen vor den Latz zu knallen, sondern sie vergeben, sie beseitigen. Nicht so zu tun, als sei nichts geschehen. So verstehen es viele und wundern sich, dass es nicht hinzubekommen ist. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht zwangsläufig um Vergessen. Das kann geschehen, das muss aber nicht. Es gibt Dinge, die vergessen wir nie. Es geht darum, dass wir verzichten, der Schuld des anderen entsprechend zu handeln und ihn darauf festzunageln, um mit ihm dazu passend umzugehen. Barmherzigkeit hat also damit zu tun, dass wir ein großes Herz für andere Menschen haben, ein weites Herz. Dass andere Menschen einen Platz in unserem Herzen haben, auch wenn sie daneben hauen, auch wenn sie uns unangenehm werden, auch wenn sie schwierig sind und gerade weil sie etwas brauchen von uns. Ich habe es für mich im Überlegen so definiert, Barmherzigkeit hat damit zu tun, dass ich von einem anderen etwas nicht erwarte, was er nicht kann. Ein Armer hat nichts, wovon er leben kann. Und wenn ich ihm gegenüber barmherzig bin, dann gestehe ich ihm zu, du musst es auch nicht liefern, deshalb helfe ich dir jetzt. Natürlich geht es dabei nicht darum, andere Menschen von uns abhängig zu machen. Ich kann nicht auf all die Missverständnisse eingehen, warum Menschen meinen, barmherzig zu sein oder wie sie meinen, barmherzig zu sein, und letztlich trifft es das gar nicht. Es geht darum, jemandem etwas gerne zu geben oder gerne von ihm auf etwas zu verzichten, weil er es mir nicht geben kann und weil sein Leben daran scheitern würde, wenn ich jetzt nicht für ihn da bin. Eine entscheidende Eigenschaft, die wir uns alle von anderen Menschen wünschen. Ich stünde hier heute nicht, wenn nicht andere Menschen mit mir barmherzig gewesen wären. Ich stünde hier heute nicht, wenn nicht andere Menschen verzichtet hätten darauf, mich zur Rechenschaft zu ziehen für das, was ich nicht geschafft habe, was ich kaputt gemacht habe, wo ich versagt habe. Und ich stünde hier nicht, und das ist der tiefe Hintergrund, und der große Rahmen, wenn Gott nicht barmherzig mit mir wäre, darum wird es im zweiten Teil noch mehr gehen. Barmherzig sein kann bedeuten, dass ich jemanden dazu hinführe, dass er Verantwortung übernehmen kann. Ja, deswegen lesen wir in der Bibel Sätze wie, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das heißt nicht, wir stecken uns alles in den Rachen und man gewöhnt sich daran, seinen Beitrag nicht zu leisten. Darum geht es nicht. Es geht darum, den anderen wieder fähig zu machen, seinen Beitrag einzubringen, etwas mitzugestalten, so wie er es kann, nicht wie ich es gern hätte vielleicht. Oder wie man müsste. Und ihn gerade erst dahin zu bringen. Und vielleicht braucht er jetzt einfach, dass man ihm gibt, was er nötig hat, ohne eigenen Beitrag. Das kann auch sein. Zur Verantwortung für sich selbst und für andere befähigen. Darum geht es auch bei Barmherzigkeit. Aber ihn eben gerade nicht zu überfordern, sondern ihm zu helfen, wo er sich selbst nicht helfen kann, wo er versagt hat, wo er am Ende ist, wo er aufgerichtet werden muss und wo er hingerichtet wird, wenn ich es jetzt nicht tue. Es geht also bei Barmherzigkeit im Gegensatz zu einem gleichberechtigten Umgang tatsächlich da um den Umgang mit jemandem, der minder bemittelt ist, der weniger Möglichkeiten hat in diesem Fall. Und darum, dass man ihn darauf als Mensch nicht abstempelt und ihn nicht darauf reduziert. Ich habe natürlich im Vorfeld während der Vorbereitung für mich auch reflektiert, wie gehst du eigentlich mit deinen Kindern um? Die brauchen auch die Barmherzigkeit der Eltern, die brauchen auch anderes und das finde ich ganz schön schwierig. Aber sie brauchen auch die Barmherzigkeit der Eltern. Oder wenn ich lese oder daran denke, was ich vor Monaten gelesen habe, als uns die Klimakrise noch sehr bewegt hat, so langsam kommt das Thema ja wieder ein bisschen hervor, wie da die junge Generation teilweise ins Gericht gegangen ist mit ihren Eltern, zu denen ich auch gehöre, mit ihren Großeltern, weil wir unsere Welt ausgeraubt haben, was auch stimmt. Aber wenn dann Greta Thunberg sagt, wir werden euch nie vergeben, dann merkt man, das ist nicht Barmherzigkeit und vor allem kein Verständnis davon, wie schwierig die Fragen dieser Welt zu beantworten sind und auch kein Verhältnis dazu, wie wir vielleicht in Zukunft die Fragen überhaupt beantworten können. Interessanterweise haben die Großeltern und Eltern, die jetzt angeklagt werden, damals ihre Eltern in der 68er-Zeit genauso angeklagt und sich gegen alles gewendet, was galt. Wie gehen wir als Schüler eigentlich mit Lehrern um? Der ist gut, der ist blöd, der ist nett, der ist doof. Das ist interessant. Verstehst du eigentlich, welche Aufgabe der Lehrer hat, euch etwas nahezubringen und wie schwierig das sein kann, gerade euch etwas nahezubringen? Da ist Barmherzigkeit wichtig, dass man auch ein Verständnis hat, der kann es nicht so, wie ich es gern hätte. Und auch mal danach zu suchen, aber was kann er denn? Und wofür kann ich ihn schätzen? Umgang mit anstrengenden Menschen hatten wir bereits, mit Menschen, die Kraft kosten. Aber kennen wir die Hintergründe, warum sie so und wie sie so geworden sind, wie sie sind? Bei uns setzen wir das ja voraus. Bei uns wundern wir uns, wenn andere Menschen ungerecht mit uns umgehen. Aber wenn die wüssten. Genau. Denk doch daran in Zukunft, wenn du wüsstest. Vielleicht weißt du ja sogar. Und wenn nicht, warum hast du noch nie gefragt? Und auch der Umgang mit Hilfsbedürftigen, die wir doch in unserem Land auch allzu sehr abstempeln als, die wollen ja gar nicht. Und die Betonung in dem Satz, den ich vorhin zitiert habe, liegt ja, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nicht, wer nicht arbeiten kann. Aber die Frage ist, wenn aus einem Nicht-Wollen längst ein Nicht-Können geworden ist, wie kriegt man denn das wieder hin? Auch dazu braucht dieser Mensch jetzt unsere Barmherzigkeit. Und das hat im Laufe der Geschichte, der Kirchengeschichte im Besonderen, auch zu vielen Einrichtungen geführt, wo Menschen Werke gegründet haben, Waisenhäuser, Frauenhäuser, andere Einrichtungen, Häuser für behinderte Menschen oder Epilepsiekranke zum Beispiel, wenn wir an die von Bodo Schwingschen Stiftungen denken, wo Leute gesagt haben, um diese Menschen kümmert sich niemand, aber die sind benachteiligt. Die brauchen unser Herz, die brauchen Eingang in unser Herz und ich nehme mich der Not dieser Menschen an. Das sind wunderbare Dinge entstanden. Jetzt, zuletzt habe ich es wahrgenommen, gründen gerade wieder Christen, im Besonderen in diesem Fall, und das war auch damals schon so, meistens kommen diese Werke von Christen, gründen Einrichtungen für Jugendliche, die so schlechte Lebensverhältnisse haben, dass sie vermutlich sonst nicht auf die Beine kommen werden. Ein ehemaliger Kollege aus unserem Verband, ein Prediger, Thorsten Rievesel zum Beispiel, hat den Verein gegründet, Jugend mit Perspektive, Jumpers. Tolle Sachen. Und die Frage ist, was ist unser persönlicher Beitrag? Im Umgang miteinander, im Umgang mit den Menschen, die wir treffen, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Lehrern, mit meinen Mitschülern, mit meinen Sportkameraden, die man momentan leider nicht treffen kann, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinen Großeltern, mit meinen Enkeln, mit meinen Freunden, mit wem auch immer. Und eben auch mit den Menschen, die ich vielleicht eigentlich gar nicht treffe, weil es auch bequem ist, sich nicht damit zu beschäftigen, dass es jetzt Menschen gibt, die es nicht warm haben, die nicht wissen, was sie gleich zum Mittag essen, sondern die Not haben. Entweder materielle und körperliche oder aber auch seelische. Dabei ist ganz wichtig, was mir mein ehemaliger Chef, der Altinspektor unseres Verbandes, einmal gesagt hat: Matthias, du bist nicht der Heiland. Wir sind nicht derjenige, der die Menschen retten muss. Aber es kann sein, und diese Aufforderung klingt nahezu so, dass Gott seine Hilfe, seine Rettung, seine Zuwendung durch uns vermitteln will. Durch dich und durch mich. Und wir können ihn danach fragen: Herr, wem denn heute? Und wo? Und wie? Und wenn ich dann sage: Aber ich weiß doch gar nicht, wie das gehen soll, wie ich das machen soll, ich kann das gar nicht, dann könnte unser Gott uns sagen: Das ist nicht neu. Deswegen will ich dich ja gebrauchen. Es ist gar nicht von dir abhängig. Ich finde in diesem Wort Barmherzigkeit mit Arm und Herz auch noch eine schöne Bedeutung, die das Wort an sich gar nicht hergibt. Denn es geht wirklich auch in den Ursprachen um Arm und um Herz. Aber wenn wir mal das Arm nicht mehr als das Minderbemittelte nehmen, sondern als den Arm, das Handelnde, dann wird deutlich, Barmherzigkeit ist etwas, das vom Herzen kommt, das sich aber nicht in Gedankenspielen erschöpft und in Hauptsache, wir haben mal darüber geredet, sondern im Handeln. Barmherzigkeit kann man nur leben. Man kann sie nicht theoretisch für sich haben. Und ich selbst habe das so wahrgenommen, auf einem hohen Niveau. Ich war ja in diesem Sinne kein offensichtlich Notleidender. Aber als ich damals tatsächlich auch mit meinem Leben recht zerrüttelt war, so um 1992, habe ich bei Christen in der Lübecker Gemeinschaft Aufnahme gefunden. Die haben sich, ich hatte zu Hause ein Dach über dem Kopf, aber die haben mich bei sich zu Hause beherbergt. Und ich konnte dort Gastfreundschaft, was ich von meinem Zuhause fast nicht kannte, kennenlernen. Und habe immer den Eindruck gehabt und habe ihn bis heute, darin ist mir Gott begegnet und hat mir gezeigt, dass ich bei ihm willkommen bin. Man könnte noch viele Beispiele nennen. Eins möchte ich noch nennen, zum Beispiel, dass die Klinik für Sucht, also beziehungsweise für Alkoholkranke in Seran, weil ich dort selber ab und zu schon gewesen bin. Und es hat mich immer wieder bewegt, die Geschichte mitzubekommen, wie Heinz Nitsche damals als Angehöriger einer Suchtkrankenorganisation dort in dieses Dorf in Mecklenburg geschickt wurde und festgestellt hat, hier sind wirklich viele Alkoholkranke in der Gegend. Und dann hat er sich um diese Menschen gekümmert, hat sie teilweise, völlig unprofessionell, würde man heute sagen, bei sich zu Hause aufgenommen. Die haben manchmal in seinem eigenen Bett geschlafen, weil es gerade keine andere Möglichkeit gab. Das sollte man natürlich einerseits nicht tun. Was aber deutlich wird, ist, diese Menschen und ihr Ergehen hat bei ihnen Platz im Herzen gefunden. Und das haben diese Menschen gespürt. Und es ist ein Werk daraus entstanden, eine Klinik. Und seine Kinder sind teilweise in seine Fußstapfen getreten und arbeiten dort heute mit. Haben sie vor ein paar Jahren gerade wieder getroffen. Und genau das führt nämlich zum zweiten Aspekt, wie die Familie unser Verhalten ja auch beeinflusst. Barmherzigkeit ist Familiensache. Wir wissen das alle. Entweder aus positivem Bewusstsein oder aber vielleicht auch aus negativem, vielleicht auch beides, und ich vermute, beides wird zu finden sein bei jedem von uns, Familie prägt in jeder Hinsicht. Einmal sind es die Gene allein schon. Man wundert sich ja, was alles in den Kindern wiederzufinden ist von einem selber. Kinder sind ja auch ein Spiegel für die eigene Seele. Was man bei den Kindern entdeckt, man sollte auch daran denken, wenn es einen stört, kann man oft bei sich auch finden. Und es prägt eben auch der Umgang zu Hause und das Verhalten. Natürlich ist die Familie nicht allein entscheidend dafür, was aus einem Menschen wird. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber sie ist der Raum, in dem Werte gelernt und Zuwendung mitgegeben wird. Oder eben auch nicht. Wir alle haben auch Belastung vom Elternhaus, aber eben auch Gutes. Und nun ist es die Botschaft der Bibel, dass wir bei Gott ins Haus treten dürfen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt gesandt, damit wir seine Kinder werden. Von Geschöpfen zu Kindern werden. In seine Familie eintreten. Zu ihm gehören. Und ganz und gar mit ihm verbunden sind. Er will unser Vater werden. Der Vater aller Menschen. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Indem ein Mensch Jesus glaubt. Wie es uns in der Bibel von ihm berichtet wird. Und dass Gott selbst in ihm zu uns kam. Und dass Gott, als er Jesus hat sterben lassen, unsere Sünde und unsere Schuld am Kreuz beseitigt, aus der Welt geschafft hat. Damit wir leben können. Und dass Jesus als der Auferstandene jetzt bei uns ist und unser Lebensmittelpunkt ist und mit uns lebt. Und wir durch ihn mit Gott leben. Und dieser Gott ist in der Lage, Herzen zu verändern, wenn wir doch dabei waren, dass Barmherzigkeit Herzenssache ist. Er kann Herzen weiten, er kann Herzen neu machen. So etwas lesen wir in der Bibel. Wie geschieht das? Das eine ist natürlich, dass wir entdecken können, Barmherzigkeit ist der Wesenszug unseres Vaters im Himmel. Barmherzigkeit ist Gottes Wesenszug. Deswegen gibt es auch schon im Alten Testament lauter Anweisungen, mit den Minderbemittelten so umzugehen, dass ihnen geholfen wird. Es war Gott nicht nur von vornherein ein Anliegen, das ist sein Herzschlag. Und wenn wir als Christen daran vorbeigucken, dann leben wir nicht im Puls Gottes. Manchmal ist es verrückt, was wir Christen uns erlauben, im Umgang miteinander oder mit anderen Menschen, im Recht haben, oder im Ignorieren oder im Abschreiben. Hier also daran denken, Barmherzigkeit ist Gottes Herzschlag. Kommt Gott von Herzen. Und Barmherzigkeit geschieht eben nie theoretisch, sondern immer ganz handgreiflich im Leben. Und deswegen, meine ich, vermittelt uns Jesus Christus die Vorstellung von seinem Vater, ganz besonders ja auch in diesem berühmten Gleichnis von dem liebenden Vater mit seinen beiden Söhnen. So nenne ich es gerne. Es wird gemeinhin ja auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt. Es müsste, wenn dann schon, von beiden verlorenen Söhnen heißen und der eine wird wiedergefunden. Da ist einer, der seinem Vater sagt, Vater, ich will das Erbe jetzt schon haben. Du bist für mich quasi wie gestorben. Und der Vater lässt diesen einen seiner beiden Söhne tatsächlich ziehen. Der andere bleibt zu Hause, aber der eine geht weg. Und er verprasst alles, was er hat. Und das reichte offensichtlich für eine ganze Zeit, aber irgendwann kommt er minder bemittelt, ohne etwas, zur Besinnung. Und merkt, wo bist du gelandet? Er kann sich jetzt nur noch Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen, die kein Mensch machen wollte, damals in Israel, nämlich bei den Schweinen, und merkt, du hättest es bei deinem Vater ja sogar als Tagelöhner noch besser als hier. Und dann geht er zurück. Und als er am Horizont erscheint, rennt der Vater ihm entgegen, während ein orientalischer Grundbesitzer, Gutbesitzer überhaupt nie rennt. Der schreitet nur, aber der läuft ihm entgegen und nimmt dieses nach Schwein stinkende Bündel in den Arm und nimmt ihn wieder bei sich auf. Barmherzigkeit. Der andere Sohn kommt vom Feld. Der Vater feiert ein Fest für den verlorenen Sohn, der wieder gefunden ist. Der war tot und lebt jetzt wieder. Und der ältere Sohn regt sich auf. Dieses Unrecht, dass der jetzt wieder zur Familie gehören soll, obwohl er selber uns als tot beachtet hat, das kann er nicht ertragen. Damit hat er völlig recht. Und genau das will uns Jesus vermitteln. Aber der Vater im Himmel ist einer, der mit uns nicht umgeht, wie es recht ist, sondern wie es seinem Herzen entspricht. Und da wohnt die Liebe. Und er nimmt uns auf. Und der älteste Sohn steht am Ende da mit der Frage, willst du nicht auch reinkommen und mitfeiern? Johann Hinrich Wichern wurde im 19. Jahrhundert bekannt, weil er in Hamburg bereits als 25-Jähriger interessanterweise eine Einrichtung gegründet hat, in der junge Menschen, die auf die schiefe Bahn gekommen sind oder sonst allein dastanden, Hilfe und Heimat finden. Das Raue Haus. Die Jugendlichen zwischen 5 und 18 Jahren sollten in einer von Vertrauen geprägten Atmosphäre neue Lebensorientierung finden. Und da wurde einmal, und das mag stehen für seine innere Haltung, da wurde einmal ein verwahrloster Junge zu ihm ins Arbeitszimmer gebracht. Und dann gab ein Betreuer Wichern die Papiere des Jungen, die eine vernichtende Beurteilung enthielten. Er war straffällig geworden und dann von einem Heim ins andere geschickt worden, weil er nirgendwo sich so verhalten konnte, wie es passte. Und wenn er nicht weggeschickt worden ist, ist er selber weggelaufen. Wichern nahm nun diese Papiere und hielt sie in die Kerze. Und als sie anfingen zu brennen, brachte er sie zum Kamin und legte sie hinein und wartete, bis sie verbrannt waren. Und dann wandte er sich zu dem Jungen und sagte, hier wird keiner auf seine Vergangenheit festgelegt. Bei uns kann jeder neu anfangen. Sieh um dich her, in was für ein Haus du hier aufgenommen bist. Hier ist kein Riegel, keine Mauer, kein Graben. Mit meinen Worten, niemand zwingt dich hier zu sein. Es wird dich auch niemand daran hindern abzuhauen. Nur mit einer starken Kette, sagt Wichern, binden wir dich hier. Du magst sie zerreißen, wenn du kannst. Sie heißt Liebe. Und wenn man das so hört, dann geht einem ja das Herz auf, weil man auch weiß, und das brauche ich auch. Und das finden wir bei unserem Vater. Er hat aus Liebe für dich und für mich seinen Sohn hingegeben. Da und vor allem da oder auch nur da erkennen wir wirklich, wie Gottes Herz schlägt, nämlich für uns. Das Leben mag eine ganz andere Sprache sprechen, also das, was wir erleben. Aber beim Vater bist du mit deiner Schuld und deiner Unfähigkeit, deinem Scheitern willkommen. Gott kommt nicht, weil du barmherzig bist. Gott kommt, damit du barmherzig wirst zu dir und in dein Leben. Das ist die Umgebung, das ist das Lebenselement, in das du im Glauben an Jesus Christus eintauchen kannst. Und wie der katholische Theologieprofessor Paul Michael Zulehner einmal sagte, wer bei Gott eintaucht, der taucht bei den Menschen wieder auf. Denn da will Gott dann durch dich sein und weitere einladen und zu sich ziehen. Und so erzählt Jesus Christus uns eben ein zweites Gleichnis in diesem Zusammenhang. Matthäus Evangelium Kapitel 18 wird uns berichtet von jemandem, der seinem Herrn gegenüber einen ziemlich hohen Schuldenberg hat. Er war Knecht dieses Herrn. Und der Herr sagt, du musst jetzt bezahlen, sonst kommst du ins Gefängnis mit deiner ganzen Familie. Und er bettelt ihn an, er will doch das bezahlen, ob er nicht noch warten könnte. Und dann ist der Herr barmherzig und lässt ihm nicht nur Zeit, sondern er lässt ihm auch die Schuld. Und dieser Knecht kommt aus dem Haus bei seinem Herrn raus und trifft einen seiner Mitknechte, der ihm einen bezahlbaren, wesentlich geringeren Betrag schuldete. Das, was er dem Herrn schuldete, war unbezahlbar. So drückt es die Summe aus. Und nun braucht er ja ein bisschen Geld und er fängt an, diesen Mitknecht zu rütteln. Nun gib mir, was du mir schuldest. Und genauso wie er es selber eben gemacht hat, fällt der Knecht vor ihm nieder und sagt, ich kann es im Moment nicht bezahlen, aber ich will es dir gerne bezahlen. Lass mir bitte noch Zeit. Aber er ruft, den Gerichtsdiener und er soll ihn verhaften und ins Gefängnis werfen. Das hört sein Herr und lässt ihn wieder zitieren zu sich und sagt ihm, sag mal, was hast du hier gerade erlebt? Wo ich so barmherzig mit dir umgegangen bin, hättest du da nicht auch mit deinem Mitknecht barmherzig sein können? Aber na gut, du kannst haben, was du willst. Dann geh mal ins Gefängnis und bezahl mir die Schuld. Diesen Zusammenhang will Jesus deutlich machen. Diesem Vater zu gehören bedeutet, an den Herzschlag der Liebe Gottes angeschlossen zu sein. Und dieser Herzschlag schlägt im Takt der Barmherzigkeit. Und wir leben immer nur davon, was wir selbst erfahren haben. Sind wir also unbarmherzig miteinander und mit anderen Menschen, dann ist die erste Frage, die wir uns stellen können, sag mal, wovon lebst du eigentlich? Was bewegt dich jetzt eigentlich? Was hast du jetzt vor Augen, warum du so mit dem umgehen solltest? Um dann darauf zu kommen, und was erfährst du eigentlich beim Vater? Und was ist deshalb jetzt für einen Umgang passend? Man muss über Schuld ja mitunter reden. Man kann nicht so tun, wenn wir einander schuldig werden, als sei Schwamm drüber die richtige Methode. Nein, nein. Aber im Römerbrief Kapitel 2 werden wir gefragt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Das heißt, die Barmherzigkeit, der Raum, den wir einander geben, sein zu dürfen und geliebt zu werden, ist der Bereich, in dem dann Umkehr geschieht und in dem wir selber umkehren dürfen, weil Gott so mit uns umgeht. Und dann kann man seiner Schuld viel besser ins Auge sehen, als wenn man böswillig drauf festgenagelt wird. Von der anderen Seite her ist jetzt aber ganz wichtig, Barmherzigkeit, in diesem Fall jetzt auch Vergebung, kann nie gefordert werden. Ich habe mich manchmal erschrocken, wie wir auch unter Christen das als ein Manipulationsmittel ansehen können, dem anderen vorzuwerfen, du hast mir ja nur noch nicht vergeben. Oder du musst mir ja vergeben. Das stimmt nicht. Wo steht's geschrieben? Das, was man muss. Wenn ich Schuld habe, kann ich mich doch nicht damit rausreden, dass der andere vergeben muss. Bei Schuld ist das Einzige, was jetzt dran ist, ja, das habe ich gemacht und ja, so bin ich. Und dann hängen wir davon ab, ob der andere barmherzig ist, dass er uns vergibt. Barmherzigkeit, und so wird es hier auch formuliert, nicht fordert Barmherzigkeit, wie auch euer Vater ja barmherzig ist, sondern seid barmherzig. Offensichtlich müssen wir daran erinnert werden, wie barmherzig der Vater ist und wie wir deshalb sein können, was wir deshalb armmäßig auch leben können. Was hindert uns daran? Entweder bei der Vergebung oder beim Kümmern, sich um Arme kümmern. Die anderen sind nicht, wie ich will. Sie funktionieren auch nicht, wie ich will. Und es läuft alles nicht, wie ich will. Ja Mensch, wie war das mit dem Vater und dem Gebet, das Jesus uns mitgegeben hat? Gerade im Blick auf den Vater, gerade das Gespräch mit dem Vater. Dein Wille geschehe. Also beim Vater können wir alles lernen. Und das ist hier jetzt entscheidend. Jesus sagt nicht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nach dem Motto, nehmt euch Gott als Vorbild und jetzt spielt mal Gott. Das will er gar nicht sagen. Du bist nicht Gott. Du bist nicht der Heiland. Aber Gott ist die Quelle der Barmherzigkeit. Er ist nicht das Vorbild, nur das natürlich auch, aber das hilft dir nicht. Er ist die Quelle der Barmherzigkeit. Bei ihm findest du sie. Bei ihm erfährst du sie. Bei ihm erlebst du sie. In deinem ganzen Leben ist Gott dir barmherzig. Und dein ganzes Leben soll diese Sprache sprechen. Zu interpretieren ist sie nur, wenn du dahin guckst, wo Gott seinen Sohn für dich gegeben hat. Da verstehst du, wie Gott mit dir umgeht. Er will dich nun mit seiner Barmherzigkeit füllen und prägen und gestalten. Deshalb sprach Amy Grant in dem Lied von den Augen des Vaters. Wenn doch wenigstens das erkennbar wäre, dass in mir der Herzschlag Gottes ist, auch wenn äußerlich an mir so viel auszusetzen ist und man vielleicht nichts davon sieht. Aber wenigstens, dass man die Herkunft entdeckt. Die Augen sind ja Mittel der Wahrnehmung. Menschen mit den Augen des Vaters betrachten. Er liebt sie. Das hat Friedrich von Bodelschwing, der in Bethel die Einrichtung für Epilepsiekranke geleitet hat, lange Zeit und ausgebaut hat, der gesagt, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Ich hatte diesen Aufkleber früher am Auto. Ich bin gerade auf die Idee gekommen, es mal wieder zu wagen. Die Augen sind aber auch das Ausdrucksmittel dessen, was in mir ist. Woran andere Menschen erkennen können, was in mir tickt. Und wenn ich mein Herz vom Vater im Himmel erfüllen und bewegen lasse, sehen andere an mir, wie der Vater zu ihnen ist, wie er sie sieht. Sehen die Zuwendung, die Güte, die Gnade des Vaters im Himmel. Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du uns hineinnimmst in deine Zuwendung, in deine Barmherzigkeit. Das, was dein Herz bewegt, gilt uns. Und du bist für uns. Das ist einfach großartig. Wo wir das übersehen und wo wir es noch nicht erlebt haben, Herr, da lass es uns doch bitte erfahren. Denn bei dir fängt alles an. Bei dir fängt das Leben an und bei dir fängt die Barmherzigkeit an und mit dir. Und dann lass uns entdecken, wie du durch uns anderen Menschen deine Barmherzigkeit zeigen willst, sie spürbar machen willst. Schenk uns deinen Blick für die Menschen um uns her, gerade auch in dieser Corona-Zeit, für alle Verantwortlichen und für alle, die uns brauchen können. Führe uns doch bitte an jedem Tag, dass deine Barmherzigkeit unser Herz erfüllt und unser Leben bestimmt. Und hab vielen Dank, dass wir bei dir immer Raum haben.